zusammen, mein Name ist Kawai Chung und ich begrüße euch zu unserem Audiobeitrag zum Thema Aufschieben im Studium. Ich bin Studienberaterin an der Universität Trier und dort kennen wir das Thema aus der Beratung. Aufschiebeprofis, wie ich eine bin, reden davon Prokrastination. Ich kenne das Thema nämlich leider auch aus meiner eigenen Zeit als ehemalige Langzeitstudentin. Ich fand sogar einmal irgendwann Fensterputzen wichtiger, als die Quellen für meine Hausarbeit zusammenzustellen. Musste unbedingt auf dieser einen Party länger bleiben und bin dann morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Das führte dazu, dass ich meine Aufgaben nicht rechtzeitig begonnen hatte, mit meinen Leistungen unzufrieden war und immer ein schlechtes Gewissen hatte. Ich dachte mir immer, morgen ist ja auch noch ein Tag, dann schlafe ich halt weniger, treffe mich dann doch nicht mit Freundis und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich angefangen, meine Freizeit zu opfern. Diese Taktik hat auch leider immer wieder funktioniert und es hat natürlich sehr viel länger gedauert bis zu meinem Studienabschluss. Aus meinem Umfeld und der Beratung kenne ich aber zahlreiche Fälle, bei denen Projekte scheitern und Leute in einer Sackgasse landen. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten und welche Hilfen gibt es? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir zwei Mitarbeiterinnen der Uni Trier, Profis auf diesem Gebiet, eingeladen. Sevim ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in der Stressambulanz an der Uni Trier. Und Natalie ist meine Kollegin in der zentralen Studienberatung und auch Beauftragte für die Belange von Studierenden mit Beeinträchtigung. Hallo Sevim, hallo Natalie.
Hallo.
Hallo Kawai.
Natalie, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wenn ich zu viele Anime schaue, statt zu lernen, bin ich dann faul oder prokrastiniere ich schon?
Na, wenn dir die Prüfung eigentlich egal ist und du deswegen nicht lernst, dann bist du wahrscheinlich einfach faul. Aber manche brauchen den Adrenalinschub, wenn sie etwas so auf den letzten Drücker machen und abschließen können. Oder, wie du es beschrieben hast, willst du eigentlich lernen, schiebst dann aber immer wieder auf und fühlst dich miserabel, dann prokrastinierst du.
Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass man eigentlich schon viel dagegen tun kann, um die Prokrastination in den Griff zu bekommen. Also wichtig ist hierbei, Privates und Berufliches bzw. Studium in Einklang zu bringen. Das heißt, also ich konnte mich nicht aufs Lernen konzentrieren, wenn der Haushalt nicht gemacht ist. Kleine Babyschritte führen zum Erfolg. Außerdem geduldig sein, mit sich selber hilft und Methoden ausprobieren. Also ich habe zig Kalender ausprobiert. Zig Apps. Priorisierung kann aber kaum jemand von Geburt an, habe ich gemerkt. Und man muss das erstmal erlernen. Aber was, wenn das alles nicht mehr hilft?
Ich kenne aus der Beratung auch genau so Fälle, wo Leute schon alles Mögliche ausprobiert hatten, von dem du auch gerade gesprochen hast. Es gibt aber auch tatsächlich andere Gründe, warum Leute prokrastinieren. Zum Beispiel, wenn sie große Sorgen im Privatleben haben und Kummer und damit schon überfordert sind. Und Gleiches gilt eben dabei, wenn man wirklich keine Party verpassen will, Fear of Missing Out und so weiter. Wieder andere scheitern an ihren eigenen hohen Leistungsansprüchen an sich selbst. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, bei denen Studis im Studium nicht vorankommen, weil sie tatsächlich im falschen Studiengang stecken. Oder ihren Abschluss hinauszögern, weil sie große Sorgen haben, nicht im Berufsleben bestehen zu können. Während diese Fälle meistens gelöst werden können, gibt es aber auch noch andere, bei denen die Prokrastination mit einer psychischen Problematik zusammenhängt.
Und welche Probleme könnten das sein, Sevim?
Also es gibt ganz unterschiedliche psychische Probleme, bei welchen Prokrastination als Leitsymptom oder als Folge entstehen kann. Wir alle kennen das Phänomen. Wenn wir in Gedanken immer wieder bevorstehende Aufgaben durchgehen und damit verhindern wollen, wichtige Aufgaben von unserer To-Do-Liste zu vergessen, dies kann aber unter Umständen auch zu einer dauerhaften körperlichen Anspannung und Grübelschleifen führen. Gelingt es uns nicht, uns von den bevorstehenden Aufgaben gedanklich zu distanzieren, kann sich eine dauerhafte Stressreaktion zeigen, welche zum Beispiel mit depressiven Episoden oder Erschöpfungssymptomen einhergehen kann. Und dadurch verstärkt sich natürlich das Prokrastinationsverhalten. Im Gegensatz dazu kann Prokrastination auch als Teil einer psychischen Störung auftreten. Beispielsweise ist eines der Leitsymptome von ADS oder ADHS, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit dauerhaft auf eine Aufgabe zu richten oder auch Aufgaben zu Ende zu bringen. Ebenso kann es im Rahmen von Autismus-Spektrum-Störungen zu Prokrastination kommen, da die Betroffenen Schwierigkeiten der Selbstregulation und somit auch Selbstorganisation aufweisen können. Letztlich zeigt sich Prokrastination auch bei Angststörungen. Insbesondere bei sozialen Bewertungsängsten oder Prüfungsängsten, welche auch komorbid zu Teil Leistungsstörungen entstehen können.
Was bedeutet komorbid zu Teilleistungsstörungen?
Also komorbid bedeutet, dass mehrere psychische Erkrankungen gleichzeitig auftreten. Und Teilleistungsstörungen sind beispielsweise Lese- und Rechtschreibstörungen oder auch Rechenstörungen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass beispielsweise dieses Prokrastinationsverhalten oft so ein Vermeidungsverhalten darstellt. Das heißt, die Betroffenen haben starke Versagensängste und durch das Prokrastinationsverhalten versuchen sie, die Konfrontation mit der Lern- oder auch Prüfungssituation zu vermeiden.
Ich kenne das selber von mir als Studentin. Ich habe mir unfassbar viel Stress gemacht, weil ich dachte, das kannst du besser. Du musst nur früher anfangen zu lernen und habe das dann aber trotzdem nicht gemacht. Ich konnte mich irgendwann auch nicht mehr richtig entspannen. Von dem ganzen Stress fängt so der Prüfungsstress an. Wie genau wirkt sich das auf den Körper aus?
Also der Prüfungsstress kann sich sehr individuell äußern. Während die einen den Druck bzw. diese körperliche Anspannung kurz vor der Prüfung eher als beflügelnd erleben und dadurch den Eindruck haben, ihre Leistung steigern zu können, können andere hingegen von Bekanntgabe des Prüfungszeitpunkts bis zur eigentlichen Prüfung unter ständigem Stress oder sogar Prüfungsangst leiden. Bei einer dauerhaften Stressreaktion ist unser Körper in ständiger Alarmbereitschaft und unser Erregungssystem, welches uns normalerweise kurzfristig bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen helfen kann, wird über das funktionale Maß hinaus beansprucht. Körperlich zeigt sich diese Art von dauerhaftem Stress unter anderem durch Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, Muskelverspannung, innere Unruhe oder Schweißausbrüche. Fehlt die Regeneration, zum Beispiel durch ausreichende Erholungsphasen, kann unser körperliches Gleichgewicht, wir nennen dies in der Psychologie auch Hämostase, aus dem Ruder geraten und unsere Anfälligkeit für psychische Erkrankungen steigt.
Okay, also jetzt wissen wir, wie der Stress einen krank machen kann. Nathalie, welche Auswirkungen haben Prüfungsstress und Prüfungsangst formell auf das Studium?
Naja, wer viel prokrastiniert und Prüfungen einfach immer wieder aufschiebt, riskiert, dass das Studium länger dauert und das kann auch finanzielle Schwierigkeiten nach sich ziehen. Und so eine unbehandelte Prüfungsangst, die führt oft zu Fehlversuchen bei den Prüfungen und somit auch zum Scheitern des Studiums. Das sollte ja, wenn möglich, nicht passieren, denn die meisten haben keinen Plan B. Wobei ich auch glaube, dass das manchmal auch eine Chance für einen guten Neuanfang sein kann.
Okay, das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist Prokrastination normal. Aber was macht man denn, wenn man vermutet, dass die Prokrastination mit einer dieser Beeinträchtigungen zusammenhängt?
Für Betroffene ist es halt sehr schwer, das Ausmaß der eigenen Problematik zu durchblicken. Daher kann es hilfreich sein, sich beispielsweise an medizinisches Fachpersonal zu wenden. Betroffene sollten daher mutig sein und sich Hilfe holen. Der Hausarzt kann dabei eine erste Anlaufstelle sein und bereits eine erste klinische Einschätzung abgeben. Zudem bieten alle niedergelassenen Psychotherapeuten Sprechstunden für eine erste diagnostische Einschätzung an. Dort kann geklärt werden, ob eine ambulante Psychotherapie notwendig ist oder nicht. Leider ist die Wartezeit für ambulante Psychotherapien im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen oft sehr lang. Alternativ gibt es auch viele Psychotherapeuten, die ihre Leistung für Selbstzahler anbieten. Weiterhin können auch Mitarbeiter von psychologischen Beratungsstellen, wie beispielsweise der Lebensberatung, kurzfristig Unterstützung bieten und gemeinsam mit den Betroffenen erste Lösungswege erarbeiten. Ist der Leidensdruck und die Beeinträchtigung im Alltag jedoch zu hoch, sodass zum Beispiel alltägliche Aufgaben wie Einkaufen gehen oder Essen zubereiten nicht mehr zu bewältigen sind, kann auch eine Auszeit im Rahmen eines Klinikaufenthalts notwendig sein.
Okay, das sind also die Schritte, die man als Individuum gehen kann. Ich glaube, das Schlimmste ist dann immer, man wäre der einzige Mensch mit diesen Problemen. Welche Hilfe und Unterstützung gibt es denn an der Uni?
Also zum einen muss man unbedingt wissen, dass man damit überhaupt nicht alleine ist. Es gibt so viele, die mit diesen Schwierigkeiten zu uns in die Beratung kommen. Und das ist eben eines der vielen Beratungsangebote, das wir an der Uni haben, bei uns in der zentralen Studienberatung oder auch bei der psychosozialen Beratung vom Studiwerk. Und dann gibt es natürlich die Stressambulanz, wo Sevim arbeitet und wo man sich als Studi auch melden kann. Es gibt aber auch ganz niedrigschwellige Angebote von Studis für Studis, wie das Campusohr oder auch das Aster-Referat für behinderte und chronisch kranke Studis. Und es kann auch schlau sein, sich bei Selbsthilfegruppen in der Stadt mal umzuschauen, ob man nicht da Gleichgesinnte auch findet, die dieselben Schwierigkeiten haben. Aber gerade wenn schon eine Beeinträchtigung diagnostiziert wurde, dann sollte man sich auch wirklich der Behandlung widmen und Zeit dafür einplanen. Denn das sind wirklich gute Rahmenbedingungen für das Gelingen eines Studiums und ganz nützliche Dinge auch für einen gelingenden Berufseinstieg.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass es bei mir im Jahrgang, also ich habe vor langer Zeit studiert und da galt es bis zu einem gewissen Rahmen auch schick, Prüfung aufzuschieben, so zu tun, als müsste man gar nicht so viel lernen. Aber es gab auch ein paar, für die war das wirklich, wirklich ein Problem. Aber damals waren psychische Beeinträchtigungen einfach ein Tabuthema gewesen. Wie sieht das mittlerweile heute aus?
Tatsächlich erlebe ich das immer noch so. Und ich denke, dass der erste Schritt oft ist, dass Prokrastination erstmal als Problem anerkannt werden sollte und enttabuisiert werden sollte. Und oft sind die Schuldgefühle und Versagensängste der Betroffenen so stark, dass das Aufsuchen von Hilfe als weiterer Misserfolg interpretiert werden kann. Dabei ist es auch wichtig zu verstehen, dass Prokrastination nicht die eigene Leistungsfähigkeit und Kompetenz widerspiegelt, sondern ein externes Problem darstellt, welches ja verschiedene Ursachen haben kann und gleichzeitig auch verändert werden kann. Wenn wir jetzt nochmal an das Beispiel der Prokrastination im Rahmen von Prüfungsangst denken, zeigt die Forschung klar, dass psychotherapeutische Ansätze wie die Verhaltenstherapie wirksame Behandlungsmethoden darstellen. Eine Psychotherapie ist allerdings nur möglich, wenn ein hoher Leidensdruck festgestellt werden kann und eine anerkannte psychische Störung diagnostiziert wird. Niedrigschwellig können auch schon Techniken zum besseren Selbst- und Zeitmanagement helfen oder beispielsweise auch Beratungsangebote durch die Studienberatung an der Universität Trier, so wie gerade Nathalie auch erzählt hat.
Kann der Nachteilsausgleich hier vielleicht eine Hilfe sein?
Die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs betreffen hauptsächlich Prüfungen selbst. Das heißt, da kann dann zum Beispiel mehr Zeit für eine Klausur oder auch ein eigener Raum zur Verfügung gestellt werden. In meiner Erfahrung ist es aber so, dass mindestens genauso wichtig wie die Rahmenbedingungen bei der Prüfung auch die vielen Wochen vorher sind, in denen gelernt werden soll. Und hier kann der Nachteilsausgleich leider nicht helfen. Studis, die prokrastinieren, müssen sich tatsächlich wirklich selbst ein System erarbeiten, das mehr Schreibtisch und weniger Netflix oder Basteln beinhaltet. Das kann ihnen tatsächlich niemand von uns abnehmen. In meiner Beratung jedenfalls können wir alle Fragen rund um das Thema Nachteilsausgleich klären und auch zusammen überlegen, ob der jetzt im Einzelfall helfen kann.
Vielen Dank euch beiden. Wir wissen nun einerseits, dass es viele Faktoren gibt, die zu Prüfungsstress führen. Einerseits körperliche Beeinträchtigung oder dass man einfach nie gelernt hat, zu priorisieren. Wir kennen nun ebenfalls die Ausmaße, die Prokrastination haben kann und welche Art der Unterstützung es an der Uni Trier gibt. Ein persönliches Gespräch ist wichtig, da alle Fälle individuell sind. Und auch ein Austausch unter gleichgesinnten Prüfungsgestressen kann hier hilfreich sein. Ich bedanke mich herzlich bei den beiden Profis und gehe zurück in mein Büro, um dringend notwendige E-Mails zu beantworten. Aber vielleicht bastel ich vorher noch eine Runde.